Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir miteinander auf dein Wort hören können, dass wir dich loben mit unseren Liedern, dass wir mit dir reden können im Gebet und dass wir das miteinander als Gemeinde tun können. Danke für all das Gute, das du schenkst. Amen. Liebe Gemeinde, Jona ist ein Mann, dem Gott alles sagen muss, zweimal sagen muss. Und das, obwohl Jona ein frommer Mann ist. Jona hat einen missionarischen Auftrag für eine ganze Stadt. Er ist ein Berufener Gottes, der aber im Endeffekt Gott mehr Schwierigkeiten macht als die ganze verkommene Stadt Ninive. Die Leute in Ninive schnallen sehr schnell, nachdem ein Satz von nicht mehr als 7 Worten gefallen ist. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Diese 7 Worte reichen, um eine große Stadt von 120.000 Menschen zu tätigen Buße zu bekehren. Aber Jona bekommt die Kurve nicht. Er bekommt die Kurve erst beim 2. Mal. Er kann sein Herz nicht an die Güte Gottes gewöhnen. Das herzliche Erbarmen Gottes mit seiner Welt will Jona nicht in den Kopf und nicht ins Herz. Und darum braucht er ständig Nachhilfestunden in Sachen Mission. Er braucht Wiederholungsstunden. Jona ist einer, dem Gott alles zweimal sagen muss. Jona, der Sohn des Amittai. Wir hatten das schon einmal bei diesen Sommergottesdiensten, dass die Schreiber der biblischen Texte manchmal mit Namen spielen. So ist es hier auch bei Jona. Jona, Sohn des Amittai. Amittai heißt übersetzt, Gott ist treu. Und Jona heißt übersetzt Taube. Die Schreiber haben sicher bewusst mit diesen beiden Namen gespielt. Der Flattermann, der Flatterige und doch Sohn des Amittai, ein Kind der Treue Gottes. Vorname plus Familienname ergibt Traugott Flattermann. Jona lebt von Gottes Nachhilfestunden, von Gottes Wiederholungsstunden. Er wird zweimal berufen, er wird zweimal gerettet und er liegt zweimal völlig daneben und wird trotzdem von Gott nicht fallen gelassen. Ein erstes, zweimal berufen. Gott trägt dem Jona auf, in die Stadt Ninive zu gehen. Er soll gegen diese Stadt predigen. Und er soll die Stadt vor dem Untergang warnen. Das ist keine leichte Sache. Ninive, so heißt es in den 4 Kapiteln des kleinen Buches Jona, ist selbst für Gott eine große Stadt. 3 Tage Reisen im Durchmesser, etwa so groß wie das Ruhrgebiet zwischen Duisburg, Rheinhausen und Unna, muss man sich das Ganze vorstellen. Und Jona? Jona ist ein Einzelner. Da kann ich ganz gut verstehen, dass er vor diesem ungemütlichen Auftrag flieht. Er flieht genau in die andere Richtung. Nicht nach Osten geht er Richtung Ninive, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung, nach Westen, Richtung Spanien. Immer weiter weg von seinem Auftraggebiet und immer weiter weg von Gott, an den er offiziell noch immer ganz richtig glaubt. Was sagte mir vor einiger Zeit eine Mitarbeiterin, lieber am Strand in Spanien Traktate verteilen, als in meiner Heimatstadt zu meinem Glauben stehen. Lieber etwas Exotisches irgendwo auf dieser Welt für Gott tun, als das Schlichte und Eindeutige, wozu uns Gott berufen hat. Die erste Berufung bei Jona geht komplett schief, aber nicht ganz. Denn Jona kommt nicht weit. Das Schiff gerät in einen Sturm. Der Sturm wird immer schlimmer. Die Matrosen denken, da stimmt irgendwas nicht. Sie holen Jona der bei Windstärke 12 unten im Boot echt schläft, an Deck. Sie werfen das los. Es trifft ihn und sie sagen: Was hast du gemacht? Und er antwortet: Ich bin auf der Flucht vor dem Gott, der Himmel und Erde und das Wasser gemacht hat. Und die Matrosen: Wie kannst du nur sowas tun? Bist du verrückt? Offiziell kann Jona sein Bekenntnis vorwärts und rückwärts flöten. Alles korrekt, alles stimmt, aber er lebt nicht danach. Er will weit weg von Gott. Er will ins Wasser geworfen werden und alles vergessen. Er will auch Gott vergessen. Er will auch Gott um nichts mehr bitten, als sein persönlicher Untergang näher rückt. Seltsam, dieser Mann, der zu einem Missionar für eine ganze große Stadt werden soll und hinterher auch wird, der hat für sich selber ständig mit Untergangsgedanken zu kämpfen, mit einem tief sitzenden Nihilismus. So, als lohne sich das ganze Leben nicht mehr. Nun werft mich doch endlich ins Wasser. Ihr wisst ja, dass die ganzen Schwierigkeiten ohnehin mit mir zusammenhängen. Und da sind es diese fremden heidnischen Matrosen, die menschlicher und weicher sind, als Jona sich das überhaupt denken konnte. Sie kippen ihn nicht sofort über Bord. Sie versuchen es noch einmal mit Rudern, mit aller Macht gegen den Sturm. Und erst als sie damit nicht weiterkommen, da geben sie Jona auf. Aber Gott gibt Jona nicht auf. Er schickt ihm einen rettenden Fisch. Das ist schon ein ziemlich seltsames Rettungsfahrzeug. Und tatsächlich betet Jona dort. Hören wir sein Gebet. Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott im Leibe des Fisches, und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu den Bergengründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Der rettende Fisch spuckt den Jona nach 3 Tagen ans Land. Jetzt ist er genauso weit wie vorher, oder doch nicht? Als Gott den Jona ein zweites Mal beruft, da reagiert er sofort. Und da geht er tatsächlich auch in die richtige Richtung, nämlich nach Ninive. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Jesus alle seine Jünger mindestens 2-mal berufen hat? Da sind sie eine Zeit lang mit ihm gegangen, haben erlebt, wie er predigt, wie er heilt, haben das Leben mit ihm geteilt. Und dann sind sie sogar mit ihm gegangen bis zum Kreuz. Und da haben sie ihn alle verlassen. Nur einer ist ganz bis zum Schluss mitgegangen. Aber der hat ihn dann auch verraten, Petrus. Und nach seiner Auferstehung muss Jesus alle diese weggelaufenen Jünger noch einmal ansprechen. Und noch einmal mit einem neuen alten Auftrag versehen. Alle mindestens 2-mal berufen. Und es ist tatsächlich keine Schande, wenn man entdeckt, so wie es zurzeit mit meiner Berufung als Christ und mit meiner Nachfolge läuft, das ist alles nichts Richtiges mehr. Ja, ich brauche einen neuen Anstoß. Ich brauche einen neuen Aufruf von einer anderen Seite her. Ich gehe auf Wartestation. Ich will hören, was Gott mir sagt. Und ich will mich dann auch von ihm schicken lassen. Nein, es ist wirklich keine Schande, wenn man erst beim 2. oder beim 3. oder beim 4. Mal reagiert. Aber zurück zu Jona. Er reagiert bei der 2. Berufung sofort. Und dann geht er in die große Stadt. Eine Tagereise geht er hinein. Und dann liefert er eine unübertreffliche, trockene Kurzpredigt ab. Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Amen? Nein, das Amen lässt er auch noch weg. Es gibt ja bekanntlich 4 Kategorien von Predigten. Einmal gibt es lang und schlecht. Dann gibt es lang und gut. Dann gibt es kurz und schlecht. Und es gibt kurz und gut. Jona bringt noch eine Sonderkategorie dazu und die heißt kurz und herzlos. Seine Predigt ist völlig kalorienarm. Da ist überhaupt keine Wärme drin. Noch 40 Tage und ihr seid im Eimer. Das ist so, als wenn ein Arzt zu jemand sagt, Sie haben noch 3 Monate zu leben, der nächste bitte. Herzlos ist die Predigt des Jona aus dem Grund, weil Jona sich kein bisschen in die Situation der Menschen von Ninive hineindenkt. Er redet sich einfach die Botschaft vom Gewissen. Ich hab's euch ja gesagt und damit basta. Aber diese Predigt, die bei keinem Examen bestehen würde, weder in einer Landeskirche noch in einer Freikirche noch in einem freien Werk, hat erstaunliche Wirkungen. Die Leute nehmen Jona überraschenderweise ernst. Der Schock reicht und sie fragen nach Gott. Sie unterbrechen ihren normalen Tagesablauf. Sie suchen und fragen nach der Gnade Gottes. Vom König von Ninive angefangen bis zum Vieh im Stall. Sie fragen, wer weiß, vielleicht tut Gott das Ganze ja doch noch einmal leid. Die sogenannten Heiden reagieren schon auf einen minimalen Gedankenanstoß von 7 Worten. Jona braucht für seine Berufung einen Sturm, einen Fisch und eine 2. Einladung. Und dann geht er auch. Und so ist er ja auch wieder ausgesprochen sympathisch. 2-mal berufen. Ein 2. 2-mal gerettet. Von der 1. Rettung auf See haben wir schon gehört, auch sein Gebet im Leib dieses Fisches. Aber Jona hatte keine Lust mehr. Er wollte sich selber wegwerfen. So war es ihm ganz recht, dass er letztlich über Bord ging. Er wollte den Untergang. Es ist schon seltsam, dieser Mann, der offiziell im Kopf hat, dass Gott gnädig ist, barmherzig, sehr langsam und geradezu klüngelig in seinem Zorn und von großer Güte. Dieser Mensch hat eine unverständliche Untergangslust. Er ist immer sehr schnell am Ende mit seiner menschlichen Geduld und mit seiner Lebenslust. Da rettet ihn Gott aus dem Bauch der Unterwelt mit Hilfe des Fisches, von Gott geschickt. Gott lässt ihn nicht versinken. Aber er muss noch eine 2. Wohltat Gottes empfangen, bis er mit den anderen Menschen barmherziger umgeht, weicher wird. Er gerät ins Wasser und Gott rettet ihn. Und dann? Dann gerät er in die Hitze. Am Rand der Stadt Ninive baut er sich eine schöne Aussichtsbude. Von dort aus kann er alles bestens überblicken. Aber diese Laubhütte konnte ihm ja nicht 40 Tage lang Schatten spenden bis zum Termin des Untergangs. Also stach ihn die Sonne. Das Gericht über die Stadt Ninive kam nicht, aber über Jona kam das erste Stadium eines Sonnenstichs. Da lässt Gott sich rührend bemüht um diesen schwitzenden Randsiedler und Besserwisser eine fantastische Staudenpflanze wachsen. Ein Rizinus mit Blättern so groß wie eine Bratpfanne. Da geht es Jona bei der steigenden Hitze schon wieder viel besser. Und dann kommt Ärger. Schon wieder Ärger. Ein Wurm frisst die Staude an. Die Staude verwelkt im Nu, der Schatten ist weg. Jona bekommt das 2. Stadium eines Sonnenstichs und hat natürlich wieder keine Lust mehr. Er will schon wieder sterben, nur weil sein Platz an der Sonne weg ist. Und dabei hat er sich doch so an dieser Pflanze gefreut. Auch aus diesem Missmut holt Gott ihn heraus. Er rückt die Maßstäbe im Kopf und im Herzen und im Gefühl des Jona zurecht. Eine verdorrte Pflanze in deinem Vorgarten tut dir leid, Jona. Und eine ganze Stadt sollte mir nicht leid tun. 120.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Aus Wasser gerettet, aus Hitze gerettet. Und du wartest auf Feuer für diese Stadt, du elender Rechthaber. Gerade Menschen, die Gott zu anderen Menschen schicken will, als Repräsentanten seiner Geduld. Gerade solche Menschen müssen immer wieder lernen, dass sie nicht Endverbraucher der Güte Gottes sind. Ich vermute, jeder von uns kann doch Geschichten davon erzählen, wie Gott geholfen hat. In schwierigen Situationen, wo er Türen geöffnet hat, wo er Wege geöffnet hat, wo wir gerettet worden sind. Geduld mit Gott. Wer von uns hätte das nicht schon im eigenen Leben erfahren? Und Geduld mit anderen ist das Kleingeld des missionarischen Auftrags. Zweimal berufen, zweimal gerettet und ein drittes zweimal daneben. Zweimal daneben liegt er oder sitzt er, der Jona, der Traugott-Flattermann, Jona, Sohn des Amittai. Beim ersten Mal ist er weggetauft unter Deck, liegt und schläft. Wie er das hinkriegt bei dem Sturm, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Die Heiden an Deck kämpfen mit allen technischen und religiösen Mitteln gegen den Untergang. Sie arbeiten. Sie beten, sie beschwören jeden Gott und jeden Götzen, der ihnen gerade einfällt. Und Jona? Jona, der Bote Gottes, hat sich abgesetzt. Er schläft im Dunkeln. Ihm ist sowieso alles egal. Bei dem Katastrophendienst an Deck und dem damit verbundenen Gottesdienst macht er nicht mit. Er braucht noch einmal eine besonders persönliche Einladung, überbracht durch den Kapitän des Schiffes. Und dann wird klar, einer an Bord, der Gott kennt und pennt, der ist der entscheidende Ballast. Kein Wunder, dass Jona dann über Bord geht. Er liegt sowieso daneben. Aber auch ein zweites Mal liegt er daneben. In einer Blätterbude am Rand der Stadt sitzt er und scheint ein Gedächtnis zu haben wie ein Sieb. Es scheint ihm überhaupt nichts mehr einzufallen. Da baut er sich mit viel Mühe eine Bude mit einem großen Liebe zum Detail. Und dann hat er einen fantastischen Aussichtspunkt am Rand des Weltuntergangs. Denn, so denkt Jona wohl, gesagt ist getan, gedroht ist gedroht, es gibt kein Vertun, Gott ist ernst zu nehmen und jetzt weg mit Ninive. Bleibt abzuwarten, was passiert. Feuer, Wasser, irgendetwas wird Gott schon einfallen. Aber Jona wartet vergeblich. Gott verbietet ihm, den Untergang der anderen zu besichtigen. Diese bequeme Position am Rand des Geschehens kann und will Gott ihm nicht gönnen. Und uns übrigens auch nicht. Eine private Aussichtsterrasse am Rand des Untergangs gibt es nicht. Jesus spricht nicht vom Ende der Welt, damit die Liebe unter uns kälter wird und wir unsere Klamotten 5 vor 12 zusammenpacken und nur noch auf Abwarten schalten. Darin liegt doch das Geheimnis der christlichen Gemeinde bis heute, dass sie in Erwartung des Endes tätig war und dass sie alles einbrachte, was sie konnte. Christen haben sich immer engagiert. Sie haben sich nicht zurückgezogen, das wäre nämlich Verrat am Auftrag. Und wir haben ja eben in der Lesung, in den Seligpreisungen gehört, welche Menschen dann selig gepriesen werden. Und da geht es ums Tun. Nein, auch wir haben keine Aussichtsterrasse am Rand des Untergangs. Wir sollen nämlich Licht und Salz einer vergehenden Welt sein, denn Gott ist gnädig und barmherzig. Gott ist zögernd im Zorn und reich an Güte, der das Unheil bedauert. Im Buch Jona heißt es vom König von Ninive, wer weiß, vielleicht tut es ja Gott doch leid. Jona, der Traugott Flattermann, wird zweimal berufen. Er wird zweimal gerettet und er liegt zweimal daneben. Und wir? Wir bekennen es doch auch in unseren Gottesdiensten immer wieder mit unterschiedlichen Worten. Gnädig und barmherzig ist Gott. Barmherzig und von großer Güte. Genau das weiter zu sagen, ist unser Auftrag. Und unser Auftrag ist es, danach zu leben. Jeder kleine Einsatz, alles das, wo wir uns reinhängen, auch für Menschen, ist ein Zeichen, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Wo packen wir an in der kommenden Woche? Wo tragen wir die Last eines anderen mit? Wo leiden wir vielleicht mit und sehen gar nicht direkt einen Ausweg? Wo hoffen wir mit einem anderen? Wo tun wir vielleicht etwas ganz Mutiges? Wo glauben wir stellvertretend für einen anderen, dem das Glauben gerade sehr schwer fällt? Zum Glück muss keiner von uns alles verändern, damit wären wir auch restlos überfordert. Aber jeder von uns kann an seiner Stelle das tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Bei allen Schritten auf andere zu, brauchen wir immer wieder den langen Atem der Geduld Gottes mit Menschen. Von der Geduld Gottes leben wir. Wir sind nie Endverbraucher der Güte Gottes. Und wenn wir Menschen für die Nachfolge gewinnen wollen für den Glauben an Jesus Christus, dann brauchen wir diese Geduld mit ihnen, genauso wie Gott auch mit uns geduldig ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.